Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Elna Engels. Vor mir sitzt die liebe Conny Schmid. Herzlich willkommen, Conny.
Ja, vielen Dank.
Wir nehmen die zweite Podcast-Folge auf zum Thema Generationsflüche und im Allgemeinen Flüche. Wir hatten schon eine erste Podcast-Folge dazu aufgenommen. Also, falls du jetzt diese Podcast-Folge hörst, ich empfehle dir, erstmal die erste anzuhören. Denn Conny, da hast du mega stark ganz, ganz viel erklärt, was sind überhaupt Flüche, was steht da in Mose drinne und so weiter und so weiter. Wir haben auch viel über Gnade gesprochen und zum Schluss haben wir darüber gesprochen, dass manche Menschen dann kommen und sagen, ich brauche einen Durchbruch. In meinem Leben passiert gerade so viel und ich habe das Gefühl, ich bin verflucht. Ich brauche Befreiung, Befreiungsdienst. Dann gehe ich zu jemandem und lasse für mich beten. Weil egal, was ich tue, wie viel ich bete, da passiert nichts. Ja. Und darüber wollen wir heute sprechen.
Das finde ich immer so spannend, dass der Durchbruch ist vor 2000 Jahren passiert. Das ist mein Durchbruch. Und ja, ich glaube, das, was wir als Durchbruch bezeichnen, ist eigentlich das, also ich erlebe das ganz oft bei Leuten, die in Seminaren da sind und sagen am ersten Abend schon, bete für mich, ich brauche einen Durchbruch, ich brauche Heilung, Befreiung, ich will jetzt dies und das und alles Mögliche erleben und sich dann relativ schnell auf mich stürzen. Da sage ich am Anfang oft, setz dich doch erstmal in ein paar Einheiten rein, hör zu, lass dich überschütten von Gottes Gnade. Hör dir Gnade an, hör dir das Evangelium an, hör dir an, wer du bist. Und ich erlebe es sehr oft. Ich habe es jetzt erst kürzlich wieder in einem Zoom-Coaching erlebt bei einer Frau, die dann mitten im Reden plötzlich merkt, der Durchbruch ist da. Und der Durchbruch ist nicht in unserem Geist. Also wir sind Geist, wir sind neugeboren, wir haben ein neues Herz, wir haben einen neuen Geist bekommen von Gott. Und der Geist weiß, dass mein Durchbruch vor 2000 Jahren stattgefunden hat. Ja. Johannes 19, 30 hast du vorhin zitiert, es ist vollbracht. Das ist mein Durchbruch. Der Durchbruch, den braucht es oft erst in meinen Gedanken. Meine Gedanken und meine Erfahrungen, meine Logik sagen, naja, aber ich musste immer etwas tun bei Menschen, damit ich geliebt werde. Und das ist das Problem oft, dass Leute das verwechseln und dann sagen, ich brauche einen Durchbruch. Dabei ist es einfach, was glaube ich? Je mehr ich die Bibel lese, je mehr ich lerne, deswegen sage ich zum Beispiel auch, wenn Leute gläubig werden, lies nicht unbedingt erstmal das Alte Testament und lies auch nicht nur die Evangelien, weil die sind ja noch im Alten Bund, sondern lies die Briefe. Lies vor allem den ersten Teil der meisten Briefe, weil oft sind die Briefe ja so aufgebaut, der erste Teil ist deine Identität. Das bist du. In Christus bist du vollkommen. In Christus bist du geliebt. In Christus bist du heilig gemacht. In Christus bist du Miterbe der Heiligen, Gottes Hausgenosse. Du bist mitversetzt in himmlische Regionen. Du bist laut 1. Johannes, so wie Christus ist, bist du in dieser Welt. Du bist Jesus, der hier durch die Welt läuft. Also warum, dann frage ich oft, wenn Leute sagen, ja, aber ich fühle mich verflucht, ich glaube, ich bin krank, sage ich, ist Jesus verflucht? Wenn du bist, wie er ist in dieser Welt, ist Jesus gerade verflucht? Natürlich nicht. Ja, dann bist du es auch nicht. Ist Jesus krank? Sagen die meisten, nee, ja, dann sollten wir nochmal genauer hingucken. Also hat Jesus Mangel, diese ganzen Dinge, die wir dann schnell, weil wir sie nicht erklären können, mit Fluch in Verbindung bringen. Ich finde diesen 1. Johannes, ich glaube es ist 1. Johannes 4, Satz, so wie er ist, sind wir in dieser Welt. Finde ich ein Schlüsselvers, um zu verstehen, ich bin wie Jesus und Jesus ist nicht verflucht. Der Durchbruch ist mein Eindruck, ist ganz oft, das war auch jetzt bei der Person, die vor ein paar Tagen dann mir plötzlich schrieb, der Durchbruch ist da. Sie ist tatsächlich heil geworden. Sie hat 30 Jahre lang Tabletten genommen für eine bestimmte Erkrankung und sagt, ich nehme sie nicht mehr und es geht mir richtig gut. Der kam und sie hat mir das später erklärt und sagt, plötzlich war alles klar. Ich wusste, wer ich bin. Ich wusste, wer Jesus ist. Ich wusste, wer Gott ist. Ich wusste, dass ich vollkommen gemacht bin und dass es nichts mehr gibt zwischen Gott und mir. Mhm. Und wenn ich meine Identität verstanden habe, wenn ich verstanden habe, wie sehr mich Jesus liebt, Flüche sind ja ganz oft, liebt mich Gott noch? Warum lässt er das zu, dass so ein Fluch ist in meinem Leben? Und ich sage immer, wenn sich zwischen mich und Gott so ein Schatten wirft, liebt Gott mich? Wenn ich nicht so recht weiß, ob er mich wirklich liebt, dann gibt es immer diesen Schatten. Mhm. Und deswegen ist für mich immer klar, wenn Leute kommen und sagen, ich brauche einen Durchbruch, ich brauche dies, wisse, wer du bist, wisse, wer Gott ist. Wisse, wie sehr er dich liebt und was er durch Christus für dich getan hat. Und dann verschwindet auch relativ schnell diese Einsicht, ja, es gibt einen Fluch in meinem Leben.
Mhm. Mhm. Ja, ich finde auch, also ich habe mich die letzten Tage damit so beschäftigt und habe auch so gedacht, boah, ein Befreiungsdienst, den Jesus sich wünscht, glaube ich, für uns alle, ist nicht unbedingt der, dass wir in der Not immer Hilfe aufsuchen. Weil damit sagen wir ja, Jesus, dein Werk ist nicht genug.
Ja, richtig.
Also du hast alles vollbracht, aber. Mhm. Und dieses Aber ist Unglaube, nichts anderes. Und ich finde das so schwierig, weil im Endeffekt sagen wir, ja gut, du hast alles für mich getragen, du hast dein Leben für mich gegeben, du hast dich geopfert, du hast dich bespucken lassen, geschlagen, ausgepeitscht, alles, was so dabei war, aber das ist nicht genug.
Richtig, ich muss auch noch was machen.
Ich muss, genau, wieder durch eigene Werke gerecht, ich muss. Und ich finde dieses, das ist einfach ein Unglaube. Und was sagt die Bibel, warum sind wir gerecht gesprochen? Durch den Glauben.
Richtig.
An Jesus Christus.
Und wir hängen uns an Menschen. Das finde ich auch noch ganz wichtig. Ja. Ich will da auch keinem Befreiungsdienst zu nahe treten. Ich glaube, es gibt gute, aber ich sage, Befreiung muss im neuen Bund passieren. Und wenn sie im neuen Bund passiert, macht sie dich als Christ immer mündig, dass du selber beim nächsten Mal weißt, wie es jetzt geht. Also es ist eigentlich ein Training, wo ich den Leuten sage, schau mal, so geht's. Und beim nächsten Mal kannst du selber. Ist auch Heilung, finde ich, genauso. Also es gibt viele Heilungsdienste, die hinterlassen eigentlich unmündige Christen, die bei jeder Erkrankung wieder zum Heilungsdienst rennen und sagen, was muss ich jetzt machen? Kannst du für mich beten? Ich sage, nein, unsere Dienste, also wenn wir anderen Menschen dienen, muss das immer so sein, dass sie am Ende selber fähig werden, mit komischen, dämonischen Sachen umzugehen oder mit Krankheit selber zu wissen, was mache ich denn jetzt? Das Wissen, wer ich bin, ist für mich einfach das Allerwichtigste. Und das sobald ich mich an Menschen hänge, wenn dann jemand da ist, der mir sagt, ich bete jetzt für dich und dann machen wir vielleicht ein bestimmtes System durch und dann gehen wir noch, das kenne ich jetzt auch zum Beispiel, dass man dann bis in die Kindheit oder bis in Mutterleib zurückgeht und Dinge löst. Mhm. Ich sage, nein, also da halte ich Menschen ja total abhängig und ein Stück weit auch klein. Also ich werde an der Stelle nicht herrschen. Und ich glaube, also für mich war wirklich so dieses in die Freiheit kommen, in die Ruhe kommen und aus der Ruhe heraus herrschen. Das ist für mich so ein roter Faden für uns als Christ. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, in welchem Land ich unterwegs bin, versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Ich weiß, wo ich jetzt bin, wo ich hingehöre. Und daraus kann ich in aller Ruhe herrschen.
Ich habe gerade so dieses Gleichnis, wo ich glaube, Jesus selbst spricht mit diesem, auf was baust du? Ja. Auf einem festen Fundament oder auf Sand? Und ich finde, das passt so gut hierzu, weil er ist das Fundament.
Richtig.
Entweder baue ich auf ihn oder ich baue auf meine Werke, auf meine Gebete, auf andere Menschen, auf alles andere, nur nicht auf ihn. Und dann stürzt es zusammen, wenn es halt, denn der Sturm kommt, dann stürzt es zusammen. Ne?
Ich bin immer wieder überrascht. Also muss an der Stelle auch sagen, es gibt für mich auch in dem, dass Menschen jetzt Befreiungsdienste aufsuchen oder Flüche brechen und alles Mögliche tun, finde ich das immer wieder spannend, wie gnädig Gott ist. weil er das tatsächlich, es gibt ja Leute, die sagen, es hat funktioniert. Und das finde ich immer wieder auch spannend, dass Gott auch sagt, ich kenne euch. Ich weiß, dass ihr es gerne selber lösen wollt. Ich bin trotzdem gnädig. Und trotzdem wünsche ich mir, dass Menschen wirklich mündig werden und tatsächlich verstehen, was Jesus eigentlich getan hat für uns. Und wo wir jetzt hingehören. Ja.
Ich glaube auch, also wenn ich an einen Befreiungsdienst denke, denke ich auch, es ist so stark, wenn wir nicht nur Menschen in die Freiheit führen, indem wir für sie beten und diese Flüche brechen, sondern ihnen auch quasi das Mandat dazu geben, hey, das kannst du auch, denn du bist ein Kind Gottes und vor allem kenne deine Identität.
Ja. Also es ist interessant, dass Joseph Prince, das ist ja so einer der Gnadenprediger, und dem wurde mal gesagt, wo es auch um Befreiungsdienst ging, ja, du musst deinen Feind kennen. Das ist ganz wichtig als Christ. Und das ist, habe ich selber oft erlebt, auch gerade in sehr charismatischen Gemeinden, dass man dann sehr oft sagt, du musst wissen, mit wem du zu kämpfen hast. Wer ist dein Feind? Mhm. Und dann sagte er nur, nein, ich muss nicht meinen Feind kennen, sondern ich muss den Oberbefehlshaber über meinen Feind kennen. Und der Oberbefehlshaber über den Feind ist Jesus. Und er hat ihn besiegt, er hat einen Triumphzug. Also Kolosser sagt ja, er hat einen Triumphzug aus ihm gemacht und hat die Mächte entkleidet. Also das, was am Anfang Adam und Eva waren, als sie die verbotene Frucht gegessen haben und sich nackt sahen, nackt fühlten, also das ist ja nicht nur ein Zeichen von, sie hatten plötzlich keine Kleider mehr an, sondern die Kleider des Heils, die Kleider der Gerechtigkeit waren weg. Und jetzt kommt Jesus und kickt den Satan wirklich aus dem Thronsaal raus und entkleidet ihn. Jetzt stehen wir da angetan mit Kleidern des Heils, mit Kleidern der Gerechtigkeit. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Und das finde ich, also ich merke, ich kann das gar nicht mehr aussprechen, denken und gleichzeitig denken, jetzt bin ich noch irgendwo unter einem Fluch. Nein, das geht ja, das geht ja gar nicht.
Ja, du hast in der ersten Podcast-Folge gesagt, unter der Gnade kannst du nicht mehr verflucht sein.
Ja. Weil ich finde das schwierig, wenn ich Epheser 1 zitiere, dass ich gesegnet bin in Christus mit allen Segnungen in den himmlischen Regionen. Und dann gleichzeitig denke, ich lebe unter einem Fluch. Dann frage ich mich immer, was ist das jetzt? 70-30, 80-20? Also sagt Gott, du bist schon gesegnet, aber so ein Teil Fluch ist noch in deinem Leben drin. Also wenn er schon im Alten Testament dem Volk Israel sagt, ich werde deinen Fluch in Segen verwandeln, dann ist nie, also in diesen ganzen Versen, wo es um Fluch geht, ist immer klar, entweder Segen oder Fluch. Beides geht gar nicht. Wie kommen wir auf die Idee zu denken, wir sind jetzt im neuen Bund unter Segen, aber irgendwie gleichzeitig auch noch unter Fluch? Das funktioniert nicht.
In Kolosser 1, Vers 13 bis 14 steht, er hat uns aus der Macht der Finsternis befreit und uns in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Oder Kolosser 2, Vers 14 bis 15, liebe ich auch, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan, indem er ihn ans Kreuz heftete. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt, indem er durch Christus über sie triumphierte.
Genau, das ist der Triumphzug. Und die meisten, oder von denen, wo du jetzt vorhin gesagt hast, so viele, die noch sagen, ja doch, ich bin irgendwie unter einem Fluch, die glauben immer, also das ist ja, das Bild ist ja so ein römischer Triumphzug, also so ein römischer Streitwagen. Vorne auf dem Kutschbock sitzt Jesus und viele denken, und hinten durch den Sand geschleift werden wir. Nee, wir sitzen mit Christus auf dem Kutschbock und durch den Sand geschleift wird der Teufel. Er ist besiegt und ich muss wissen, das Einzige, was er jetzt noch kann, ist meine Gedanken vernebeln. Das kann er. Das ist aber das Einzige, was noch geht. Und deswegen ist das Wichtigste für mich, dass ich mich immer in die Bibel vertiefe und sage, ist das die Wahrheit? Ist der Fluch die Wahrheit? Und ich finde es immer wieder so interessant, Paulus redet nicht über Flüche und sagt, oh, ihr müsst aufpassen, wenn ihr das macht, dann kommt der Fluch, wenn ihr das macht, dann, da redet er nicht drüber, sondern er geht immer in die Zukunft und Flüche ist ja immer nach hinten gerichtet. Jemand sagt etwas über mich und jetzt glaube ich, dass das, was da in der Vergangenheit über mich gesagt wurde oder was die Tante XY vor 200 Jahren jetzt gemacht hat, dass das für mich heute einen Fluch nach sich zieht. Das heißt, ich lebe ja ein Stück weit auch in der Vergangenheit, anstatt zu sagen, ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt. Über mir haben auch schon Leute ausgesprochen, der Herr wird dich nicht mehr segnen, weil ich nicht getan habe, was diese Leute wollten. Und das war, ich kann mich erinnern an eine Person, die sehr massiv und sehr prominent auftrat und mir dann irgendwann eine WhatsApp schrieb und sagte, so nicht, du bist nicht mehr gesegnet. Das wirkt erstmal sehr massiv und du denkst, boah, was passiert hier? Oder je nachdem, in welcher Verfassung, ich war jetzt da nicht in einer guten Verfassung und dachte, Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und dann aber irgendwann an den Punkt zu kommen, wo ich sage, also wenn ich jetzt in die Bibel reingucke, ich bin gesegnet. Und Paulus sagt, dass ich in allem, alle Zeit, alle Genüge habe und noch überreich bin zu guten Werken. Okay, ich bin gesegnet. Und dann kann ich das hinter mir lassen und sagen, weißt du was, ich vergesse das. Da war jemand nicht gut drauf. Da hat jemand jetzt irgendwie völlig im Fleisch gerade gehandelt. Passiert, ich gehe weiter. Ich weiß doch, dass ich gesegnet bin. Und ich glaube, das ist der Punkt, an der Stelle sage ich, das ist auch sich selbst verleugnen. Sich selbst verleugnen ist nicht das, was die meisten verstehen drunter. Ich muss mich mit dem Fluch abfinden, mit der Krankheit abfinden. Ich muss das mich drunter stellen und sagen, okay, Herr, du hast das in meinem Leben zugelassen. Nee, Selbstverleugnung heißt, das ist nicht die Wahrheit. Das ist eine Realität in meinem Leben, aber es ist nicht die Wahrheit und deswegen gehe ich jetzt geradeaus weiter.
Richtig, richtig stark. Jetzt habe ich so viele Gedanken dazu. Ich finde das so ermutigend, einfach das nochmal so zu hören. Mhm. Ich habe noch eine Bibelstelle in Kolosser 2, Vers 20 bis 22 zum Beispiel steht, wenn ihr mit Christus den Elementen dieser Welt gestorben seid, warum lebt ihr dann noch so, als wärt ihr der Welt unterworfen? Ja. Ich fand das so interessant, wenn ihr doch für diese Welt gestorben seid, warum lebt ihr dann noch so, als wärt ihr in dieser Welt oder dieser Welt unterworfen? Ja. Und ich finde, gerade wenn wir Flüche akzeptieren oder sagen, ja, da ist noch ein Fluch, ich spüre das doch ganz klar, meine Mutter hatte das schon, mein Opa hatte das schon und der und ich habe das auch, das ist doch ein Fluch, nichts anderes.
Und ich glaube, auch da geht es nochmal um Bündnisse. Musste ich gerade, als du das gelesen hast, aus Kolosser denken, weil ganz viele Christen sagen, na ja, aber durch Adam und Eva kam ja dieser Fluch und der ist ja noch nicht aufgelöst. Also von daher bin ich jetzt unter dem Fluch. Das heißt, deine Arbeit ist verflucht, Dornen und Disteln. Und dann verstehe ich aber auch nicht, dass Jesus Dornen und Disteln auf sich nimmt und sagt, ich trage deinen Fluch. Und ja, also auch dieses, er im Garten Gethsemane, er schwitzt Blut und Wasser für mich, er nimmt das alles auf sich und jetzt darf ich unter dem Segen leben. Ich mache da immer die Unterscheidung, dass Jesus uns sagt und auch Paulus darüber redet, dass wir als Christen, die mit dem Evangelium der Gnade unterwegs sind, Bedrängnisse leiden. In der Welt habt ihr Bedrängnisse, heißt es, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Viele lesen da, falsche Übersetzung, in der Welt habt ihr Angst und sagen dann, Angst, Krankheit, alles gehört zu meinem Leben dazu. Nee, das Wort, was hier steht im griechischen Tlipsis, heißt eigentlich Dinge, die dir den Hals zuschnüren. Also so eine Enge, wo du sagst, hier komme ich nicht mehr raus. Also das, was die Apostel alles erlebt haben, ist Bedrängnis. Du wirst verfolgt, du wirst gesteinigt. Du hast Juden, die den ganzen Tag nur sagen, das ist falsch, was du machst. Ich bring dich ins Gefängnis vor den Hohen Rat. Das ist Bedrängnis, was sie erleben und wo wir aber sagen, toll, freu dich, dass du das erlebst. Denn das ist eigentlich das, was Jesus erlebt hat, was wir auch erleben. Aber wir verschieben das ganz oft und sagen, Fluch ist Krankheit. Fluch, wenn ich irgendwas Schlimmes in meinem Leben erlebe, ah ja, das ist ein Fluch, das muss ich jetzt erleiden. sagen, nein, das musst du nicht erleiden, weil es ist ein Fluch und der hat in deinem Leben nichts zu suchen. Deswegen ändere deine Gedanken und sage, ich bin aber die Gerechtigkeit Gottes. Und in dem Wort Gerechtigkeit steckt das Wort Recht. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes, heißt, ich bin so rein, dass das Feuer Gottes, was im alten Bund Menschen getötet hat, jetzt durch Christus in mir wohnt. Also Gott, Christus wohnen durch den Heiligen Geist in mir. Das Feuer Gottes brennt in mir. Es kann gar nicht sein, dass jetzt noch ein Fluch auf mir liegt und dass ich jetzt die ganze Zeit entscheiden muss. Und wenn wir 5. Mose 28 lesen, ist völlig klar, was alles ein Fluch ist und dass es nicht darum geht, dass ich mich da jetzt drunter stelle. Also es ist ja auch so eine, für manche ist das ja auch so eine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber auch so eine Opferhaltung. Naja, ich habe da jetzt einen Fluch in meinem Leben. Ja, das muss ich jetzt erleiden. Nee, muss ich nicht, sondern ich weiß.
So das Kreuz auf mich.
Genau,
nehmen,
ne? Genau. Das wird ja dann oft auch so ein bisschen vermischt.
Ah, ich finde das einfach super, super spannend. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn jetzt jemand hier zuhört? Wir haben jetzt so viel gesagt und jetzt sagt aber derjenige, aber ich habe noch immer was in meinem Leben. Was ist es denn dann, wenn es kein Fluch ist oder wenn ich doch, wenn Jesus alles vollbracht hat? Kann ich etwas noch hinzufügen oder was ist das, was ich jetzt tun kann, heute, jetzt und hier?
Für mich ganz klar, lies jeden Tag Epheser 1 und 2. Das ist im Moment etwas, was ich ganz vielen Menschen mitgebe und sage, lies Epheser 1, wer du bist in Christus, lies Epheser 2, wo du nochmal wirklich siehst, ich bin versetzt an himmlische Orte, ich bin durch Gnade gerecht geworden. Im ersten Kapitel liest du, was Jesus alles, also Gott durch Jesus alles entmachtet hat, was er Jesus alles unter die Füße gelegt hat, wer eigentlich Jesus für dich ist, was er für dich getan hat, dass er die Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, jetzt in dir hat. Und ich merke, je mehr und je öfters ich das lese, umso mehr verblassen solche, was ist denn jetzt noch in meinem Leben? Das ist manchmal aber auch so eine Nabelschau. Was ist denn da alles noch in meinem Leben? Ah, okay, da ist noch eine Krankheit, da habe ich noch eine Allergie, da habe ich noch dies, da habe ich noch das. In dem Moment bin ich dauernd nur bei mir. Und ich merke, dass ich an der Stelle wirklich mit Epheser 1 und 2 beginne, Jesus anzuschauen. Seine Herrlichkeit anzuschauen, ihn anzubeten, ihm alle Ehre zu geben und zu sagen, danke, dass das auch noch weggehen wird oder dass das auch noch beseitigt wird, weil es ist ja schon beseitigt, aber dass du diese Symptome auch wegnimmst. Ich freue mich darauf und es wird dir alle Ehre geben. Und das ist ja dann, Paulus sagt das im Römerbrief mal, wenn ich es durch Werke tue, kriege ich auch Ruhm, aber nicht vor Gott. Also wenn ich jetzt hier sitzen würde und ich hätte das Rezept und ich würde dir sagen, also erstens musst du das machen, zweitens musst du das machen, drittens musst du dieses Gebet sprechen und dann musst du das machen. Und dann ist der Fluch weg. Dann würde der Podcast explodieren. Und alle würden sagen, wow, da ist das ultimative Rezept, so wirst du alles Schlechte in deinem Leben los. Also du nennst diesen Podcast dann auch so, wenn du die vier Sachen machst, verschwindet alles aus deinem Leben. Und alle würden sagen, wow, das ist es. Den Ruhm kriegst aber nachher du oder ich und nicht Jesus. Wenn ich den Leuten aber sage, lies Epheser 1 und 2 und ich habe das kürzlich in einem Webinar, in einem Online-Webinar gemacht und dann wurde das auch angekündigt mit, es gibt ganz praktische Tipps. Dann habe ich am Schluss ein paar Folien gehabt. Eine war zum Beispiel, lies jeden Tag Epheser 1 und 2. Und am Ende sagt eine Dame über den Chat, ja, wo sind denn jetzt die praktischen Tipps? Da hieß es doch, es gäbe noch praktische Tipps. Das ist der Punkt, dass ganz viele Christen sagen, wie, ich soll jetzt Bibel lesen. Ja, der Glaube kommt aus dem Hören, der Glaube kommt aus dem, dass ich mich nähere mit dem lebendigen Wort Gottes und plötzlich sehe, ach so, was heißt denn in der Welt, aber nicht von der Welt? Ich bin ja nur Botschafter hier. Und als Botschafter kriege ich Streifschüsse. Und hin und wieder gibt's Tage, wo ich einfach sage, wow, heute gab's ein paar Angriffe. Dann nehme ich wieder die Bibel zur Hand und sage, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, wird es gelingen. Ah, okay, danke Jesus. Du hast alle Pfeile ausgelöscht. Dann lese ich Epheser 1 und weiß, wow, da ist Dynamis in meinem Leben. Die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, die hat Gott in mich reingelegt. Mhm. Der in mir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Super. Und dann lese ich am Ende, dass ich nur noch in vorbereiteten Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat. Und merke plötzlich, unter Gnade ist das Leben gar nicht mehr Stress und Fluch und was muss ich jetzt tun, sondern unter Gnade ist, boah, danke Jesus, alle Ehre dir. Und wenn die Dinge verschwinden im Leben, dann kann ich nicht mir die Ehre geben und sagen, wow, Leute, guck mal, wie toll ich das gemacht habe. Ich habe gefastet, gebetet und dies gemacht, sondern ich sage, alle Ehre für Gott, weil er hat es gemacht.
Ja, im Endeffekt geht es ja eigentlich um unseren Glauben. Also ja, was glaube ich? Richtig. Wenn ich dem Fluch so viel Glauben schenke, dann hat dieser Fluch ja in meinem Leben Macht. Genau. Wenn ich aber sage, ich stelle mich auf das, was Christus getan hat für mich, hat das ebenfalls Macht. Und das Ding ist, ich glaube, wenn man zum Beispiel für sich beten lässt und jemand bricht mit mir gemeinsam oder ich breche selbst den Fluch, ja, wo ich glaube, das ist ein Fluch, und plötzlich verändert sich das. Plötzlich merke ich, oh, das ist weg, ja, es ist nicht mehr, ja, da. Dann kommen ja genau, das ist es, was mir halt viele Leute geschrieben haben, aber ich habe es doch selbst erfahren, ja, dass Flüche, genau, brechen was gebracht hat. Aber natürlich hast du das erfahren, sage ich, weil du hast es ja auch geglaubt. Der Glaube macht das sichtbar, ja, so dass es, der Glaube ist entscheidend.
Und das hat ganz viel mit unserer Seele zu tun oder mit, Paulus sagt, unser Fleisch, unsere alte Natur. Das ist der Kampf, den wir heute noch kämpfen, ist ja nur, gibt ein Buch mit dem Titel, das Schlachtfeld der Gedanken. Flüche sind, mhm, in deinen Gedanken. Je mehr du dich damit beschäftigst, umso mehr drehst du dich gedanklich darum und umso toxischer werden natürlich deine Gedanken, logisch. Und je mehr du dich mit dem Evangelium beschäftigst, und Paulus sagt, dass es eine Kraft Gottes ist, was? Das Evangelium. Viele Menschen, mhm, beten, lieber Gott, schenkt mir Kraft. Ich sage, das Evangelium ist die Kraft. Du brauchst nicht mehr Kraft, du brauchst mehr Evangelium, weil das, ja, das hat die Kraft, dich rauszuholen aus diesem Strudel. Tatsächlich finde ich auch, dass, also ich lehre immer diese Spirit, Soul und Body, wir sind Geist, wir sind neu. Neuschöpfung. Da steht im Griechischen, wir sind brandneu. Eine brandneue Schöpfung ist entstanden, als wir Christ wurden. Das heißt, dein Geist weiß, dass es keine Flüche mehr gibt. Deine Seele, das ist deine, sind deine Erfahrungen, deine Gedanken, deine Emotionen, die sagt, aber ich erleb's doch. Und jetzt geht's darum, dass wir die Seele unter den Geist stellen und sagen, Seele ist meine Realität, Geist ist die Wahrheit. Ich erlebe gerade in meinem Leben eine Krankheit und es fühlt sich an wie ein Fluch, weil meine Kinder haben es auch und meine Enkel kriegen es und was weiß ich. Und die Wahrheit ist aber, ich bin frei geworden. Und dann halte ich das dagegen. Dann lese ich die Bibel. Dann lese ich, dass ich in Christus Freiheit habe, wo der Geist des Herrn ist. Da ist Freiheit, da ist kein Fluch mehr. Oder ich lese Römer 8,1. Dass es keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind. Da steht's. Es gibt keine Verdammnis mehr. Mhm. Es gibt keinen Fluch mehr für die, die in Christus sind. Weil wenn du in Christus bist, ja, Christus hat ja, ist ja nicht verflucht. Dann kann ich gar nicht verflucht sein. Das geht überhaupt nicht. Und ich glaube, da der Haken ist tatsächlich meine Gedanken, meine Erfahrungen. Die Seele ist eben noch nicht errettet. Das ist Römer 12, dass ich diese Erneuerung meiner Gedanken, dass ich den Heiligen Geist wirken lasse, um meine Gedanken zu erneuern. Und deswegen bete ich heute schon auch, wenn so Dinge passieren oder manchmal passieren ja Sachen, wo du sagst, also es wird immer mehr oder jetzt könnte aber mal ein Stopp sein oder es kommt so eins nach dem anderen. Und dann mache ich selber für mich so einen Break und sage, okay, Heiliger Geist, wo stehen wir gerade? Was ist los? Was willst du mir sagen? In welche Richtung soll ich beten? Und ich bete ganz viel in Sprachen, weil ich oft keine Worte habe für das, was ich jetzt, was soll ich, in welche Richtung soll ich denn beten? Dann fange ich an, in Sprachen zu beten und merke plötzlich, es ist ja alles gut. Jesus ist ja da. Gott ist ja da. Und dann fange ich auch an, wenn ich, gerade wenn ich in Sprachen bete, sagt Paulus auch, das ermutigt dich, weil du plötzlich spürst, oder mir geht es oft so, dass ich dann wirklich mir vorstelle und das dann sehe, spüre, erlebe, ich bin jetzt im Thronsaal. Es kann mir ja niemand was. Und je mehr ich das glaube, die Kraft des richtigen Glaubens hat eben Kraft. Ich kann an Jesus glauben und trotzdem denken, ja, ich muss jetzt noch irgendwas machen, ich muss irgendwas tun, damit es mir gut geht. Und manchmal sind es ja vielleicht auch Kleinigkeiten.
So geht's auch den meisten, ne?
Dass vielleicht sagt dir der Heilige Geist an irgendeiner Stelle, habe ich auch schon erlebt, dass er mal sagt, hey, bisschen viel Kaffee grad. Und dann sage ich, okay. Manchmal sind ja Dinge, wo wir sagen, boah, ein Fluch. Nee, es ist einfach nur eine Lebensgewohnheit, die ich vielleicht umstellen sollte an manchen Stellen. Und ich frage dann aber den Heiligen Geist, weil du kannst dich mit allem, mit Ernährung, mit allem, kannst du dich ja inzwischen so in einen Hype, fast in eine Religion rein
Götzen
manövrieren und dann sagen, den Fluch breche ich, wenn ich jetzt vegan lebe und dies mache und das mache. Und dann sage ich, frag doch den Heiligen Geist, der wird es dir ja sagen.
Ich finde auch in unserem Leben, wenn Dinge einfach nicht ordentlich laufen, wo wir sagen, boah, das fühlt sich an wie so ein Fluch, dann darf ich auch ganz ehrlich zum Heiligen Geist gehen und sagen, hey, was ist da gerade, ne? Wo bin ich eigentlich vielleicht umgebogen, bin einen falschen Weg gegangen, wo habe ich vielleicht Dinge getan, das ist einfach die Konsequenz von dem, wie ich aktuell lebe.
Super. Ja, weil das eine ist der Fluch, aber das andere ist, wir sind nicht mehr unterm Fluch, aber wir leben natürlich unter Konsequenzen. Und ich glaube, manches ist einfach eine Konsequenz auch vielleicht von dem ungesunden Lebensstil, von falschen Entscheidungen, wo wir eben tatsächlich auch falsche Entscheidungen im Leben getroffen haben. Und deswegen Fluch nein, aber klar, Konsequenzen gibt's im Leben auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass man es dann auch anders sieht. Und wenn Gott schon zu Israel sagt, ich habe deinen Fluch in Segen verwandelt, ich habe das kürzlich erlebt mit einer Entscheidung, die ich falsch getroffen habe oder wo ich was vermasselt habe und dann am Ende Gott mir in unglaublich kurzer Zeit so viel Segen geschenkt hat, dass es für mich seitdem wirklich ein Beispiel ist, wo ich sage, okay, du kannst es vermasseln, aber die Gnade Gottes ist eben da. Der hohe Priester steht da und sagt, ich bring's für dich wieder in Ordnung. Und das ist für mich dann auch wieder so ein Segen und so eine Gnade, auch wenn ich falsche Entscheidungen treffe.
Gott ist immer gut.
Absolut, absolut.
Ja. Ja, liebe Conny, das war so stark, so viele Impulse, so viele Gedanken und ich hoffe auch vor allem, dass diejenigen, die zuhören, etwas mitnehmen konnten. Und was ich halt rausgehört habe aus dem Ganzen, auch den vielen Tipps, die du trotzdem auch gegeben hast, diese Punkte, die du auch erwähnt hast, sind ja trotzdem da gewesen, ob es jetzt Epheser 1 und 2 ist oder. Ich glaube, die Grundlage für all das ist eigentlich, uns mehr mit unserer Identität zu beschäftigen.
Mit Jesus,
genau.
So wie er ist, sind wir. Und da frage ich immer, ist er jetzt das? Wenn die Antwort nein, ist er nicht, ja, dann bin ich es auch nicht. Ist er krank? Nein. Also muss ich mich auch nicht länger mit der Krankheit beschäftigen, sondern darf an der Stelle einfach sagen, danke Jesus, ich bin wie du.
Ja. Und wenn jemand sagt, boah, was erzählst du da? Ich leide schon seit 30 Jahren unter der und der Diagnose, was auch immer. Probier es doch einfach mal aus. Einfach mal zu sagen, hey, lass uns doch mal ein paar Tage das wirklich einfach mal ausprobieren, was Conny hier sagt, dass ich mir einfach ein paar Tage das einfach zu Herzen nehme. Jesus, du hast alles vollbracht. Und was passiert denn in deinem Leben? Einfach mal ausprobieren. Weil wir können ja nichts verlieren. Wir können ja nur dazu gewinnen, wenn wir einfach unsere Sinne erneuern und sagen, ich richte mich auf das Werk am Kreuz, auf das, was Jesus ist für mich und nicht auf das, was gerade meine Umstände sind, nicht das, was ich fühle, was ich sehe, was ich wahrnehme. Das ist nicht die Wahrheit.
Und das finde ich auch spannend gerade, weil unsere Seele lässt uns oft ganz leer zurück. Aber das Wort Gottes kommt nie leer zurück. Das heißt, irgendwas passiert, wenn du Epheser 1 und 2 liest, passiert irgendwas, weil Gottes Wort ist nie Leere. Aber Seele und Gefühle und Erfahrungen, das lässt dich halt oft sehr leer dastehen.
Ja. Danke dir, Conny.
Sehr gerne.
Hat richtig Spaß gemacht.
Absolut.
Ich denke, da gibt es auf jeden Fall einige wunderbare Dinge, für mich ganz viele, die ich jetzt hier auch nochmal erfrischt nochmal bekommen habe. Deswegen danke ich dir für deine Zeit, für deine Mühe, für deine Gedanken und ich hoffe, dass wir vielen, vielen Frauen da draußen einfach helfen konnten.
Das hoffe ich auch, das wünsche ich diesem Podcast. Ja. Erleuchtete Augen des Herzens.
Amen.
Amen.
So, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst und ich sag mal tschüss.
Tschüss.
Mach's gut.